Um jemanden von etwas zu überzeugen oder auch vernünftig zu beraten, müssen wir halt immer dessen Sprache sprechen, sag ich jetzt mal.
Raumzeit für die smarte Arbeitswelt von morgen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Raumzeit, der ProOffice-Podcast. Ich freue mich heute über einen Gast, den ich kennengelernt durfte auf einer Netzwerkveranstaltung bei unserem Standort in Hannover. Ich darf Kerstin Hedwig begrüßen. Hallo Kerstin.
Hallo Luca.
Schön, dass du heute bei uns bist. Wir sitzen ja hier jetzt in unseren Ausstellungsräumen in Bielefeld und hast auch eine Vergangenheit in Bielefeld. Erzähl auch kurz den Zuhörern ein bisschen was zu dir, zu deiner Vergangenheit und was du heute machst.
Genau. Bielefeld ist tatsächlich wirklich stark in meinem Bewusstsein. Mein Vater kam aus Bielefeld und meine Oma hat hier tatsächlich gewohnt. Und ich habe auch mein Referendariat in Bielefeld durchgeführt. Das heißt, ich bin eigentlich Juristin, habe, wie gesagt, in Bielefeld mein zweites Staatsexamen gemacht, habe hier also auch gewohnt und bin dann aber ja ein wenig, ich sag mal, fremdgegangen, was meinen Job angeht. Ich habe in einer Rechtsabteilung angefangen, weil es war schon ein sehr langes Studium. Richtig glücklich war ich in diesem Studium tatsächlich nie. Aber ich habe es natürlich brav zu Ende gemacht, weil man als Jurist irgendwann vor der Situation steht, wenn ich jetzt aufhöre, habe ich Abi und einen Führerschein und sonst gar nichts. Also habe ich es zu Ende gemacht, habe in einer Rechtsabteilung angefangen, eines Konzernes bei Rico und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich doch fast gebettelt habe, dass die Vertriebsmitarbeiter mich mit rausnehmen, was die natürlich wieder nicht so gerne gemacht haben, weil der Jurist ja eigentlich mal der Spielverderber in diesen Situationen ist. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann gewechselt, bin in den Vertrieb gewechselt und habe das viele Jahre gemacht, auch als Führungskraft. War der beste Job meines Lebens oder die beste berufliche Entscheidung meines Lebens und bin da sehr glücklich, eigentlich immer. Und heute, ich bin seit 8 Jahren selbstständig und unterstütze Unternehmen, ja, in dem Bereich, wo ich behaupte immer von mir, das kann ich ziemlich gut. Das ist ja im Vertrieb, aber auch in Führungskräfte, Seminaren und Ähnliches. Auch da unterstütze ich.
Genau, und das zeigt ja schon, dass du dich persönlich sehr viel entwickelt hast, auch ne, von der Juristin eben halt zur Vertriebsprofin. Du bist ja auch als Interimsmanagerin aktiv, beziehungsweise unterstützt oder führst eben halt auch interimsweise verschiedene Vertriebsteams. Und da gibt es ja auch ja verschiedene Modelle oder verschiedene Methoden. Wie kann man zum Beispiel so ein Team führen? Und du hast natürlich viele Steckenpferde, über die wir auch schon gesprochen haben. Heute wollen wir uns aber darauf fokussieren und mit dir sprechen über das DISC-Persönlichkeitsmodell. Und vielleicht erklärst du uns ganz kurz den Zuhörern, weil DISC hat nichts mit der CD zu tun, sondern beschreibt eigentlich was ganz anderes. Was ist denn das DISC-Persönlichkeitsmodell?
Ja. Auf das DISC-Modell so rum bin ich auch noch nie gekommen, dass das auch sein könnte. Ja, DISC kennen im Vertrieb tatsächlich viele Menschen. Es ist ein Persönlichkeitsmodul, kann man sagen, eine Persönlichkeitstypologien. Und es hilft einfach dabei, Menschen etwas einfacher einzuschätzen. Kritiker sagen, es ist halt so eine Schubladenmethode, Schublade auf, Mensch rein, Schublade wieder zu. Das ist natürlich ja bedingt auch ein bisschen wahr, aber es hilft halt im Leben manchmal. Wir kennen ja eigentlich die klassische Einordnung, Menschen sind entweder also introvertiert oder extrovertiert. Das ist so ein bisschen der erste Schritt, da sagt auch immer gar keiner was gegen. Beim nächsten Schritt, dem DISC-Modell, geht es ein bisschen tiefer. DISC, das ist eine Abkürzung, das D steht für dominant, also dominante Menschentypen, I initiative Menschentypen, G gewissenhaft und S für stetig. Jetzt habe ich es falsch rum gemacht, ne? S für stetig, G wie gewissenhaft, okay. Aber ich glaube, das kriegt jeder mit. Ja. Und interessant ist auch, wie hat sich dieses Modul entwickelt? Das gibt es von den Gedanken her schon total lange. Der letzte oder der erste, der sich damit so ein bisschen beschäftigt hat, war tatsächlich Hippokrates, der ja eigentlich so der ja Urmediziner war. Und der hat sich irgendwann mal, hat er bemerkt, dass es doch unterschiedliche Typen Mensch mit unterschiedlichen Typen Krankheiten gibt. Und er hatte noch gedacht, na, es liegt irgendwie an den Körpersäften. Ich gehe mal davon aus, er hat zum Beispiel einen Begriff wie den Choleriker entwickelt. Und ich gehe mal davon aus, dass er das medizinisch so gesehen hat, dass die ständig mit einem Herzinfarkt oder so um die Ecke gekommen sind. Das waren halt diese reizbaren Menschen, aber auch melancholische Menschen und auch heitere Menschen oder auch phlegmatische Menschen. Auch das war so seine erste Einschätzung. Heute wissen wir natürlich, dass das nicht an irgendwelchen Körpersäften liegt, sondern tendenziell eher, weiß ich nicht, an der Psyche. Ich bin jetzt auch keine Psychologin, aber das wissen wir eigentlich schon ziemlich lange und wir sehen das ich habe einen kleinen Sohn, klein ist er auch nicht mehr, ist auch inzwischen schon 12, aber man sieht da schon sehr, 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 sehr früh, wie sich Kinder entwickeln, was das für ein Typ Mensch ist. Und auch da sieht man, keine Ahnung, wenn man auf dem Spielplatz ist, wo dann die einzelnen Kinder sagen, boah, heute machen wir dies, das oder was. Und der Nächste, der sagt, alle mir hinterher, wir gehen jetzt zur Schaukel und alle anderen folgen. Also auch da merkt man schon, dass das sehr, sehr früh angelegt ist, was es für Typen Mensch gibt.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich durfte ja auch schon sowas mal durchführen. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen Hintergrund dazu geben? Wie erfolgt denn diese Kategorisierung? Also ist das im Rahmen eines Interviews oder ein Test? Wie wird das durchgeführt und wie erhält man dann seine Diagnose quasi? Oder das
seine
Ergebnis?
Diagnose, wo wieder kein Ärzten sind, genau. Ja, man macht hat verschiedene Fragebögen, die man durchführt. Und eigentlich ist das ja auch so, ja, dass man sich ja durch ja so ein bisschen Multiple Choice oder so einschätzt, stimmt genau, stimmt weniger genau. Ich fand das sehr spannend. Ich habe diese Tests schon mehrfach gemacht und es gibt ja auch nicht nur DISC, es gibt auch andere, zum Beispiel Insights, einfach ein bisschen ähnlich, ein bisschen andere Schwerpunkte. Und wenn man das durchführt, bei mir kam jedes Mal das gleiche Ergebnis bei raus, dass ich mich nicht stark verändert habe. Aber teilweise ist es wirklich so, dass man, wenn man ein ausführliches Profil kriegt, dass man das Gefühl hatte, als hätte man bei denen, keine Ahnung, eine Woche auf der roten Couch gelegen. Ich fand das sehr erstaunlich. Gefühlt wussten die danach alles über mich, alle meine Schwächen, alle meine Stärken. Und ja, ich fand das erstmal fast ein bisschen beängstigend, weil man merkt schon, der Mensch ist doch ganz schön ja ein reiner Algorithmus. Und ja, wenn man sich dann anguckt, was Werbung und Ähnliches mit einem da machen kann oder meine Kaufsituation dort abgreifen kann, ist das schon ganz spannend.
Ja, also ich kann mich auch selber noch dran erinnern, als ich das erste Mal so meine Auswertung dann gelesen habe. Das war in unserem Trainee-Programm und wir saßen dann da mit den anderen Trainees und da fielen eigentlich erstmal so die Kinnladen nach unten, weil irgendwie alle schon so gesagt haben, hey, das ist wirklich 90% oder auch 95% entspricht das absolut der Wahrheit. Und das jetzt über so ein paar Fragen, die ich beantwortet habe, so meine tiefsten Hintergründe, Motivationen, die mir dann irgendwie ausgespuckt werden. Also das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Und ja, interessant ist dann natürlich auch das Ergebnis. Also du hast es gerade schon mal gesagt, Insights gibt ja dann auch diese vier Begriffe, werden ja auch mit Farben hinterlegt. Und wenn wir jetzt vielleicht mal so bei dem D der Dominanz oder dem dominanten der dominanten Persönlichkeit anfangen, ist das ja die Farbe Rot. Was zeichnet denn so eine Person aus und was bringt die mit?
Dominanter Typ Mensch, das heißt jetzt auch nicht irgendwie, dass das negativ oder doof ist. Das sind meistens halt Menschen, die ja vom Job her einfach in Führungskräften sind. Also wie gesagt, der kleine Junge oder das kleine Mädel, das sagt, wo wir jetzt so gespielt wird, was gemacht wird. Das braucht man auch tatsächlich in jedem Team. Der Rote ist halt sehr arbeitsorientiert. Also ihm ist wichtig, wenn er arbeitet, dann arbeitet er meistens. Ich muss vielleicht noch mal einmal zwischendurch sagen, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Es gibt kaum einen Menschen, der nur rot ist oder nur dominant ist oder nur initiativ ist oder nur gewissenhaft ist. Die meisten Menschen sind halt gemischt. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch Menschen, bei denen ist es total ausgeglichen. Das ist mir ganz wichtig. Und wenn ich jetzt darüber rede, wie der rote Typ ist, dann ist das natürlich wirklich ganz hart Schublade, weil das wirklich die Hauptmerkmale sind. Also es gibt kaum Menschen, die so sind, wie ich es jetzt gleich übertrieben darstelle.
Verstehe.
Aber man erkennt sie schon wieder im echten Leben. Also das finde ich immer sehr spannend. Man lernt, je mehr man darüber weiß, desto schneller erkennt man das eigentlich draußen. Zurück zum Roten. Das war mir nur wichtig. Der Rote ist, wie gesagt, sehr logisch, sehr schnell. Er hasst eigentlich Zeitverschwendung, finde ich immer so, wenn man sich das merkt. Das heißt, er ist kein Mensch, wenn man zu ihm geht, ja, bei der Arbeit, über die man jetzt stundenlang über Smalltalk das Herz eröffnen kann oder ähnliches. Das macht er wohl, weil er meistens schon, ja, intelligent, gebildet, klug, was auch immer ist und dann natürlich weiß, dass es ein bisschen zum Leben dazugehört, aber er muss sich da jetzt nicht stundenlang drin ausufern. Er trifft schnelle Entscheidungen, das ist eigentlich ganz cool und ist aber auch ein Typ, der sich jetzt vielleicht nicht so ganz lange um Details kümmern möchte. Ein bisschen übertrieben gesagt, hat er dafür seine Leute, ne? Sollen die Sachen vorbereiten und der rote Mensch entscheidet dann ganz schnell.
Aber auch so, wie du es eben schon gesagt hast, eher auf der Seite der extrovertierten
auf jeden Fall.
Persönlichkeiten. Und wenn wir dann weiterdenken und auf den initiativen Menschen oder die initiative Persönlichkeiten kommen, mit der Farbe Gelb assoziiert, was sind da Merkmale?
Genau. Können ja vielleicht mal ganz grob einordnen. Also die roten und die gelben, die initiativen Menschen, das sind halt eher die Extrovertierten, die wirklich ja auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Obwohl nicht beide. Der rote ist eher für Aufgaben, aber die sind extrovertiert. Die blauen, das sind die gewissenhaften, und die grünen, das sind die stetigen Menschen, die sind eher ein bisschen introvertiert. Und vielleicht nochmal in die andere Richtung. Rot und blau, die sind eher aufgabenorientiert, und die grünen und die gelben sind eher menschenorientiert. Ich hoffe, das war jetzt noch nachvollziehbar, um das zu hören. Und der gelbe, vom Job her jemand, der vielleicht auch eher kreativ ist, der sehr kommunikativ ist. Von den Jobs her jetzt auch wieder übertrieben. Vertriebler natürlich ganz oft, Menschen, die begeistern können, gut sprechen können, aber auch Künstler, Moderatoren, also die, die gerne, ja, sagen wir mal, im Mittelpunkt stehen, vorne auf der Bühne stehen und kein Problem haben, über etwas zu sprechen oder für, ja, zu begeistern oder ja, sich was Tolles Neues auszudenken. Ich denke mal bei euch, die Innenarchitekten, ich glaube, die sind auch sehr gelb oft, weil sie das Schöne gerne lieben.
Ja, doch, auf jeden Fall. Natürlich auch sehr gewissenhaft und natürlich auch, wie du es ja gerade schon mal gesagt hast, ich finde es halt auch mal schwierig, so dann nur zu sagen, hey, das ist jetzt so die eine Farbe, sondern es geht ja immer um Ausprägung. Man hat so eine überwiegende Ausprägung, ne, glaube ich. Und ansonsten kann sich das natürlich auch recht nähern, ne, wenn ich irgendwie sage, ich bin sowohl blau als auch gelb im Sinne von gewissenhaft und initiativ. Aber auf jeden Fall natürlich so ein Hauptmerkmal auch von kreativen Menschen, so eben halt ja zu arbeiten auch oder Sachen anzugehen.
Genau, genau.
Und dann haben wir ja noch den stetigen Menschen, also die grüne Persönlichkeitseinstellung. Wie sind da die Merkmale?
Genau, der Stetige ist ein Mensch, der vielleicht nicht unbedingt in der allerersten Reihe stehen möchte. Also der ist da eigentlich ganz happy mit, wenn er auch in der zweiten Reihe steht und zuarbeitet. Ich sage auch immer gerne, das sind so Menschen, die anderen gerne helfen. Also die haben alle so ein bisschen eine soziale Komponente, vielleicht auch so ein bisschen die rote Kreuzflagge irgendwo tätowiert, weil sie findet man ganz stark in Pflegeeinrichtungen, Krankenschwestern, aber auch im Sekretariat oder im Innendienst oder. Also Menschen, die nicht in der ersten Reihe stehen wollen, vielleicht nicht unbedingt immer alles entscheiden möchten, aber wirklich was toll wegarbeiten können. Und ich glaube, rote und gelbe Menschen könnten gar nicht ohne sie arbeiten, habe ich manchmal das Gefühl. Die ergänzen sich halt ganz hervorragend.
Ja, verstehe. Und um das Bild jetzt zu vervollständigen, haben wir noch den gewissenhaften Menschen. Sag uns doch da noch so zwei, drei Hintergründe.
Genau. Dazu. Der blaue oder gewissenhafte Mensch, von seinen Jobs her ist er ja Buchhalter oft. Also er ist ein genauer Rechtsanwälte. Mhm. Ich bin halt ganz wenig blau, deswegen habe ich tatsächlich was Falsches studiert. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das vielleicht auch nicht studiert. Das weiß man immer nicht, aber ich bereue das auch nicht. Der blaue ist, böse gesagt, könnte man auch so ein bisschen ihn als Erbsenzähler sehen. Ne? Ich sage auch immer gerne, das ist der Mensch, der die DIN A4-Norm erfunden hat. Also er hält sich gerne an Regeln und Ordnungen, ist so ein bisschen, Mensch, das haben wir schon immer so gemacht und da brauchen wir ein bisschen Beweise oder Präzedenzfälle. Das ist der blaue Typ Mensch, also ganz hart formuliert, den wir aber auch wirklich brauchen für Bereiche, wo es um Genauigkeit geht. Ne? Also ein Architekt, der irgendwelche Statiken ausrechnen sollte, der nicht blau ist, dem würde ich halt nicht vertrauen und mir mein Haus nicht bauen lassen. Und genauso erwarte ich das natürlich auch von meinem Steuerberater, dass der es vernünftig macht. Ja.
Ja, auf jeden Fall so ja die Grundlage sicherlich auch für dich, wenn du dann in die Coachings gehst oder eben halt auch als Interimsmanagerin auftrittst. Wie hilft dir das oder wo kann man dieses Persönlichkeitsmodell anwenden?
Das kann man wirklich fast überall anwenden. Als ich das erste Mal gehört habe, hatte ich so ein totales Aha-Erlebnis, weil man so ganz viele Menschen, die einem sehr nahe sind, das fängt mit den Eltern, Geschwistern, der Freund damals oder ähnliches, konnte man schon sehen, ach so, deswegen ist der so und so und so und deswegen kracht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal etwas. Das war so im privaten Bereich, vertrieblich, das ist ja so bisschen vielleicht mein Kerngebiet, hilft es manchmal, Menschen schneller einzuschätzen. Um jemanden von etwas zu überzeugen oder auch vernünftig zu beraten, müssen wir halt immer sehen, also dessen Sprache sprechen, sage ich jetzt mal ganz plump. Also nicht sprechen wir jetzt Französisch oder Englisch oder so, sondern einfach, wie sprechen wir? Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen gegenüber sitze, der sehr gewissenhaft ist und ich komme jetzt mit meiner geballten Begeisterungstaktik und rede den Menschen an die Wand, dann fühlt er sich gar nicht wohl. Der redet vielleicht ein bisschen langsamer, der Grüne zum Beispiel auch ein bisschen langsamer, den interessiert viel mehr die Details, die Datenblätter, wie etwas gemacht ist, welche Materialien zum Beispiel bei euch drin sind und weniger, ob ich mich da jetzt reinflitzen kann oder ob ich welche Kommunikationsmöglichkeiten ich mit einem Möbelstück oder mit einer Technik oder ähnliches habe. Und das ist ja schon gut, wenn ich das vorher einschätzen kann, dass ich mein Gespräch wirklich so, ja, die Schwerpunkte setzen kann, dass er auch zufrieden ist, sagen wir es mal so. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt total verstelle oder irgendwie anders werde. Das ist vielleicht einfach nur, wie man so ein bisschen sich drauf einstellt. Das hat aber nicht nur was mit dem Vertrieb zu tun. Ich finde das auch sehr, 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 sehr wichtig in der Führung, in der Teambildung, weil ich meine, stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt 4 total dominante Typen in einem Team. Die werden den ganzen Tag nur reden, wer jetzt am wichtigsten ist, und die werden gar nichts arbeiten. Das wette ich fast miteinander. Und das ist immer ganz gut, dass man die mischt. Das ist auch so der Grund, warum viele Konzerne, zumindest früher, als es noch genug Mitarbeiter gab, diese Tests vorher gemacht haben, um die Teams richtig zusammenzustellen. Und genau, also ich sehe es in der Führung, im Team und natürlich auch im Vertrieb. Aber letztlich muss ich auch sagen, wenn ich selber im Team bin und ich habe einen Kollegen und ich kann ihn ein bisschen einschätzen, was ist dem wichtig, wie kann ich den ein bisschen packen, schaffe ich es ja vielleicht auch, denjenigen vielleicht mal schneller zu einer Entscheidung zu bringen, indem ich ihm einfach die richtigen Informationen liefere. Also von daher kann man es wirklich ganz, ganz ja mannigfaltig benutzen.
Ja, also gerade natürlich auch im Berufsleben, im Arbeitsleben. Ich habe auch gemerkt, so wenn man dann sich einmal mit auseinandergesetzt hat, es geht ja jetzt auch nicht darum, hast du ja auch völlig richtig gesagt, jetzt den anderen Persönlichkeitstypen zu manipulieren, sondern einfach ein Verständnis, glaube ich, dafür zu haben, was sind Hintergründe, Motivationen auch anderer Menschen, diese eben halt dann auch bedienen zu können oder jemanden da abzuholen, wo er sich eben halt wohlfühlt. Und ich merke es natürlich auch irgendwie dann im Privatleben, ne? Dann lernt man irgendwie neue Menschen kennen und hat dann sofort so ein bisschen verfällt dann in diese, ich will jetzt nicht sagen Schubladen denken, aber man sagt schon, ah okay, es ist eher so in die Richtung oder so eine Art Mensch, da würde das und das vielleicht Spaß machen oder würde eben halt in Zukunft einfach sehr gut funktionieren. Also ganz, ganz spannend auf jeden Fall, beruflich und privat. Wie ist denn das, hast du Erfolgsstories, wo du sagst, also gerade so, was du eben angesprochen hast, wenn man ein Team zusammenstellt, finde ich ja total spannend, gerade jetzt so im Recruiting, wenn wir heutzutage darüber sprechen, wir haben Arbeitskräfte, Fachkräftemangel, ist es ja umso wichtiger, die richtigen Menschen auch zu finden und da wirklich zu sagen, hier, da greife ich auf so ein Persönlichkeitsmodell zurück, finde ich echt spannend. Hast du da eine Geschichte aus der Realpraxis?
Ja, ob man das heutzutage noch so schafft, dass die Leute vorher diesen Test machen, weiß ich gar nicht. Also bestimmt ist das auch nicht für jeden etwas. Ich finde es aber persönlich total wichtig zu schauen, mich wirklich mit den Menschen zu beschäftigen, wirklich mal zu schauen, was macht dem eigentlich Spaß, wo sind seine Stärken. Ich meine, das kennen wir ja auch alle, dieses stärkenorientierte Arbeiten. Und da kann natürlich dieses DISC-Modell auch helfen, schubladenmäßig natürlich. Aber ich kann schon mal eine grobe Einordnung machen und dann mit dem Mitarbeiter wirklich ins Gespräch gehen. Und vielleicht haben wir ja einen Mitarbeiter, von dem man total begeistert ist, kennen wir ja im Gespräch und sagt dann irgendwann, also die Stelle, ja, für die er sich vielleicht beworben hat, ist vielleicht gar nicht so 180% seins, sondern er hat ganz andere Stärken woanders. Und da kann man natürlich durch die richtigen Fragen denjenigen dahin führen, dass er das findet. Weil gerade so junge Menschen, wenn die gerade von der Uni kommen oder gerade aus der Ausbildung kommen, die wissen manchmal ja noch gar nicht, was man so alles für tolle Jobs machen kann, ne? Also
studieren dann vielleicht erstmal Jura.
Ja, zum Beispiel 10 Jahre oder was für nix. Nein, also nein, war alles in Ordnung, war auch eine tolle Zeit, misse ich auch nicht, hat mich auch charakterlich verändert, also man lernt ja, ist ja nicht nur der Charakter, sondern auch, was man sich, wie man geformt wird über Wissen, aber da kann man natürlich was mit der Person entwickeln, das finde ich persönlich ganz toll, weil kann tatsächlich mal ein Beispiel setzen, ich habe mich damals beworben bei einem Unternehmen. Und zwar fand ich das ganz spannend. Die suchten jemanden für die Personalabteilung und für die Rechtsabteilung so in Kombi. Und ich hatte Vorstellungsgespräche auch mit dem Geschäftsführer und das lief total super. Und selbstbewusst wie ich war, habe ich gedacht, den Job habe ich auf jeden Fall. Und kam dann ins zweite Gespräch. Auch danach war ich fest davon überzeugt, den Job kriege ich auf jeden Fall. Und dann habe ich ein Gespräch geführt und habe den Job nicht auf jeden Fall gekriegt. Ich bin nämlich abgelehnt worden. Und da ist bei mir so, wie kann denn das sein? Ich war echt geschockt. Und dann sagte mir die Dame, also die Personalleiterin, die mit mir gesprochen hat, sie können bei uns anfangen als Trainee damals, weil die Stelle, für die sie sich beworben haben, wir glauben nicht, dass sie in der lange bleiben würden. Ich so, wieso das denn? Ich kann mir gar nicht vorstellen. So, nee, wir glauben, dass sie sich ganz schnell langweilen würden, wenn sie nur in Akten arbeiten würden, wenn sie nur in Personalvorgängen oder in irgendwelchen Rechtssituationen, Verträgen und Ähnliches arbeiten würden. Und deswegen schlagen wir ihnen eigentlich vor, dass sie durch unser Unternehmen gehen und schauen, wo sie wirklich ihre Stärken haben, was sie können und wo sie wirklich gut sind und wo sie Spaß dran haben. Und das war für mich damals total schockierend und total fremd. Und heute sage ich, wow, hatten die eine Menschenkenntnis, weil es genauso gekommen. Ich habe mich totgelangweilt in meinem Job letztlich und war sehr unzufrieden und dann auch nicht wirklich gut. Und richtig gut werden Menschen nur, wenn sie das machen können, was ihnen ja liegt, wo sie Spaß haben, wo sie auch so eine Erfüllung haben. Weil ich glaube, das muss man immer suchen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja gefühlt gar keine Mitarbeiter mehr haben, da haben wir natürlich auch, müssen wir ganz, ganz oft mit Quereinsteigern arbeiten. Ne? Und da ist man, finde ich persönlich, ist total wichtig, dass man auf einen Menschen trifft, wo, ich sag mal, die Werte stimmen, ne? Der einfach Bock hat zu arbeiten, der sich mit seinem Unternehmen oder mit meinem Unternehmen, wenn ich jetzt derjenige bin, der einstellt, identifizieren kann, der darauf Lust hat, aber der weiß vielleicht ein paar Sachen nicht. Und da kann ich natürlich dran arbeiten, auch mit ein bisschen mit diesem Modell, wo sind die Stärken und denjenigen vielleicht dorthin leiten, ja, dass man da eine Aufgabe findet, die total gut ist. Und dann wird das, glaube ich, echt eine Spitzenkraft. Ne? Und das ist etwas, wo man vielleicht auch in diese neue Denke kommen muss, sich die Menschen anzugucken und dann, was der denn wissen muss. Also Wissen kann man halt beibringen. Ne? Das, glaube ich, ist einigermaßen einfach. Und ich glaube, wenn beide Seiten, sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer, darüber informiert ist, man darüber loslegt und dann das findet, ich glaube, da sind auch beide total happy und kriegen dann auch eine ja perfekte Arbeitsbeziehung hin.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall und wie gesagt, es gibt wirklich viele Vorteile, die man sich aus diesem Persönlichkeitsmodell ziehen kann, aber dann gibt es ja auch Grenzen, also wo ich sage, dass vielleicht Teil eines Prozesses zum Aufstellen eines Teams oder in der Vertriebsarbeit, was sind denn so die Grenzen des DISC-Modells beziehungsweise vielleicht auch so gängige Vorurteile, wo man sagt, ja, natürlich hilft das schon, aber das und das kann darüber eigentlich nicht abgebildet werden.
Ja, das ist, glaube ich, wie alle Modelle auf dieser Welt. Sobald man eine Schublade aufmacht und meint, der gehört da rein, dann ist das so. Das kennen wir ja auch von früher, ne? Ein Mann redet nicht, eine Frau und nur oder solche Sachen. Ist natürlich auch Blödsinn. Das sind halt Typen Mensch. Jeder ist da anders. Und ich finde es schwierig, wenn man wirklich sagt, ich bin ja rot-blau oder blau-grün oder was auch immer. Ich persönlich bin jetzt rot-gelb. Ja, und das ist so in Stein gemeißelt. Das heißt ja nicht, dass man, ja, bei mir zum Beispiel im Modell, ich habe verhältnismäßig wenig Blauanteile, also die kaufmännischen Anteile. Ich war aber 10 Jahre Vertriebsleiterin, also direkt und mache das auch täglich. Ich kann das sehr, sehr gut. Das liegt einfach daran, weil ich das gelernt habe. Das heißt ja nicht, dass man in nur weil man irgendwie eine Farbe hat oder da einsortiert worden ist durch irgendwelche Tests, dass man andere Sachen gar nicht kann. Davon halte ich wirklich gar nichts. Man merkt das aber tatsächlich in so totalen Stresssituationen oder einer Paniksituation. Ne? Da fällt man dann ganz schnell zurück auf das, was man ist und muss dann erstmal irgendwelche Meditationsübungen machen und sagen, ruhig Braune, jetzt atme mal tief durch, das kriegst du jetzt hin und dann geht das auch wieder. Ne? Also da muss man echt aufpassen, dass man da einfach nicht zu einseitig denkt und fühlt, sondern dass ein Mensch sich natürlich auch ja dadurch zusammensetzt, welches Team ist dahinter, wo hat er Unterstützung, er, sie, was hat er gelernt? Ja, ich hatte zum Beispiel mal jemanden, den ich lange gecoacht habe, der war hoch dominant. Auch ein bisschen konservativ, sehr leistungsorientiert und wenn wir so geredet haben im Hintergrund, sagen sie immer, oh, ich kann nicht verstehen und die müssen doch und ich weiß nicht was, hat aber zum Beispiel zu seinem Team, die haben das nie gemerkt und das war großartig. Also das fand ich wirklich großartig, weil er wusste, dass er so ja keinen begeistern kann, zu arbeiten. Und er hat sein Unternehmen einfach abgöttisch geliebt und wollte immer nur das Beste daraus und hat das auch ein bisschen von seinen Mitarbeitern erwartet. Und das ist natürlich schwierig. Ich glaube, das macht ja auch fast jeder. Und da muss man einfach gucken, dass man einen guten Weg findet, ja, wirklich den Menschen anzugucken und nicht irgendwelche Schubladen. Also da warne ich echt total vor.
Ja, absolut, ist, glaube ich, auch so die Quintessenz, die man daraus ziehen sollte. Man ist natürlich irgendwie dann davon auch sicherlich fasziniert, aber man sollte es natürlich immer ein bisschen auch mit Vorsicht genießen. Gibt es denn grundsätzlich auch, wo du sagst, es gibt vielleicht eine sehr starke Ausprägung, jetzt zum Beispiel dominant rot, und durch ein bestimmtes Ereignis oder durch eine bestimmte Entwicklung geht dieses Rote eigentlich zurück und dann bin ich vielleicht initiativ oder gewissenhaft oder stetig überwiegt dann. Also verschiebt sich das auch oder ist das einmal, weil du sagst es ja auch eingangs, es kommt eigentlich immer das Gleiche raus, ändert sich das auch mal, also durch eine bestimmte Lebenssituation zum Beispiel?
Also ich bin jetzt ja keine Wissenschaftlerin, ich möchte jetzt tatsächlich nichts Falsches sagen. Also meines Wissens her nach ist man das quasi fast für sein Leben lang. Ne? Ich weiß nicht, Psychologen werden das vielleicht anders beurteilen. Ich habe es über viele Jahre, ich habe immer den gleichen Test gehabt oder die gleichen Testergebnisse, kenne das auch von anderen. Was ich gehört und mir angelesen habe, kann das schon passieren durch wirklich extreme Lebenssituationen, habe ich auch mal gehört, der so in so einer Todessituation letztlich war. Bei dem war das danach tatsächlich andere Ergebnisse im Profil. Das kann schon vorkommen, aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass der Typ grob gleich bleibt. Aber er kann, sobald er sie vernünftig nachdenkt in einer ruhigen Situation, kann er das natürlich besser einschätzen. Da ist unheimlich viel Angelerntes obendrauf. Da kann man natürlich sehr, sehr stark an sich arbeiten. Ich sage nur immer, in einer Stresssituation kommt es meistens wieder durch.
Ja, und in der Regel spricht man ja auch dann gar nicht mal von Stärken und Schwächen, sondern einfach nur von Ausprägung oder Begrenzung. Und ja, deswegen erstmal vielen lieben Dank, Kerstin, an dieser Stelle, dass du uns so ein bisschen über dieses Thema auch informiert hast und eingeführt hast. Vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörer. Ich ermutige natürlich, sich auch mal mit diesem Thema näher auseinanderzusetzen. Vielleicht noch zum Abschluss, wie mache ich so einen Test? Wie komme ich da ran? Kann ich das online irgendwie machen? Nein, wahrscheinlich nicht.
Doch, okay. Das kann man online machen. Da gibt es ganz viele Anbieter, gibt es auch umsonst. Und sonst gerne sich einfach mal melden bei mir. Wie gesagt, man kann da viel machen. Wichtig ist eigentlich, dass man da nicht zu schubladenmäßig denkt, sondern dass es wirklich in erster Linie drum geht, Stärken, Schwächen und auch einfach die Sprache des anderen zu verstehen und auch ein bisschen ja Verständnis für den anderen zu haben. Ne? Also das fällt mir manchmal schwer, wenn ich mit einem hochkorrekten Menschen zusammen bin. Ja, der nervt es mich manchmal vielleicht, dass es immer so genau sein muss. Es muss so pünktlich anfangen. Es muss so alles perfekt und genau sein. Und ich selber bin an dieser Stelle stark gelb ausgeprägt. Das ist sehr kommunikativ. Da denke ich, ach Gott, ob wir 10 Minuten später anfangen, auch egal. Was aber denjenigen total auf die Palme bringt, das ist eine Respektlosigkeit, stimmt ja auch, bin ich voll der Meinung. Aber dass man einfach sich nachvollziehen kann, wie nimmt er das auf, wie geht er mit dieser Situation um. Und das ist total wichtig. Und ich glaube, wenn man da einfach so ein bisschen das auch benutzt, um den anderen einzuschätzen, was ist ihm wichtig, was nicht, geht es einfach, egal auf welcher Ebene, im Miteinander besser. Das würde ich, glaube ich, gerne als Letztes mitgeben.
Ja, super. Also vielen Dank, Kerstin, an der Stelle. Liebe Zuhörer natürlich, könnt auch gerne eure Erfahrungen mit diesem Modell mit uns teilen oder eben halt auch Feedback dazu geben. Erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, Kerstin.
Vielen Dank, Luca.
Raumzeit, der Pro-Office-Podcast. Jeden ersten Dienstag im Monat bekommt ihr eine neue Folge. Mehr Infos gibt's auf unserer Homepage. Schreibt uns gern podcast@prooffice.de.